Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur letzten Sendung vor der Sommerpause. Es geht los mit Michele Ngeocello und Love Song Number 3. Herzlich willkommen, Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr, immer, eigentlich ja, nur in den nächsten Wochen müssen Sie zu irgendeiner Art von Methadon greifen, wir sind in der Sommerpause, aber Sie haben die Möglichkeit, sich 52 oder mehr Sendungen als Podcast anzuhören, da sind sehr illustre und interessante Leute bei, zum Beispiel Hanna Schicula oder Henry Hübchen, Moritz Bleibtreu oder Rainer Maria Kardinal Wölki, noch sehr viele mehr finden Sie bei iTunes und wenn Sie es einfach in Ihre Suchmaschine eingeben. Herzlich willkommen nochmal, wenn mein Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Henning Wieland, 42, Frontmann der H-Blocks, einer der Söhne Mannheims und Jurymitglied bei The Voice Kids. Henning Wieland hat verschiedene Standbeine, aber immer spielt Musik eine große Rolle. So produziert und managt der in Bonn geborene und in Münster aufgewachsene Sänger Bands wie Bosshaus und Pohlmann. Sehr offensiv liebäugelt Wieland mit der Idee, Bürgermeister von Münster zu werden. Und wer weiß, bislang klappte ja vieles von dem, was ihm so vorschwebte. Heute ist er bei uns im Studio. Wir freuen uns sehr auf Henning Wieland, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Willkommen nochmal.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Da stürzt sich natürlich jeder drauf, der die Gelegenheit hat, dich zu interviewen, auf diese Bürgermeistergeschichte.
Ja, vorher muss ich noch eine, wir werden ja in Berlin ausgestrahlt und bevor es da irgendwie böses Blut gibt, ich bin nicht mehr der Manager von The Bosshaus, nur dass das klar ist.
Aha.
Aber ich habe das mal gemacht eine Zeit lang und hat auch viel Spaß gemacht. Aber jetzt muss ich mich natürlich ernsthafteren Sachen wie der Bürgermeisterwahl stellen.
Ja, natürlich. Weil Bürgermeister, ich erinnere einen legendären Charadeabend mit Freunden, der liegt schon 15 Jahre zurück. Und das Wort Bürgermeisterkette wurde innerhalb von 3 Sekunden geraten, was ich niemals für möglich gehalten hätte, nämlich einfach nur, weil jemand einem anderen eine Kette umlegte. Gibt es Bürgermeisterketten eigentlich noch?
Absolut. Und wahrscheinlich die schönste gibt es im Rathaus von Münster oder bei dem aktuellen Bürgermeister von Münster. Überhaupt das Rathaus von Münster ist sehr, sehr geschichtsträchtig, weil der Westfälische Frieden dort 1648 geschlossen wurde. Und Münster ist eh eine wunderbare Stadt. Ich glaube aber, dass es halt eben ein hervorragendes Ziel ist, um ja meinen Schildbürgerstreich durchzuziehen.
Ich habe neulich, wenn ich mich recht erinnere, gelesen, dass Münster die Stadt ist in Deutschland, in der die meisten Fahrräder gestohlen werden.
Das ist bestimmt so, ja. Also wir sind ja auch relativ nah an der holländischen Grenze. Deshalb streiten wir uns, was so die Fahrradhochburg und Hauptstadt Europas angeht, immer so ein bisschen mit holländischen Städten wie Amsterdam beispielsweise. Aber die Legende besagt, dass wir 300.000 Einwohner haben und 450.000 Fahrräder. Und da kommt schon ab und zu mal ein Fahrrad abhanden.
Aha, ja.
Und wir waren angeblich auch die erste deutsche Stadt, die ein Fahrradparkhaus hatte.
Ich finde es sehr interessant, dass du immer noch wir sagst, denn du lebst ja seit 10 Jahren in Berlin.
Naja, also man kriegt den Mann aus Westfalen raus, aber nie im Leben Westfalen aus dem Mann. Also so sehe ich das bei mir auch. Ich bin, auch wenn ich in Bonn geboren bin, seit meinem 7. Lebensjahr in Münster aufgewachsen. Und nach wie vor ist der größte Teil meines Herzens irgendwo zwischen Münster und Mannheim verteilt.
Du sagst das auch eigentlich ganz ernst. Also es ist dir wirklich ernst mit deinem Lokalpatriotismus, ne?
Absolut. Jeder, der schon mal in Westfalen unterwegs gewesen ist oder Westfalen kennengelernt hat, in Berlin gibt es ja auch eine ganze Menge, der weiß es, dass wir nur selten zu Scherzen aufgelegt sind, wenn es um die Heimat geht.
Die Westfalen gelten ja als stur.
Absolut, ja. Deshalb bin ich auch froh, dass ich im Rheinland geboren bin, weil diese Mischung hilft mir dann halt eben in Berlin auch ab und zu mal über die Sprünge.
Du hast es jetzt gerade Schildbürgerstreich genannt, aber so ganz hihi ist es ja gar nicht. Also du bist Musiker, wir werden ja auch, oder der Hörer wird jetzt auch noch einiges über dich lernen in den nächsten 2 Stunden. Du bist musikalisch total unberechenbar, zickzack. Was aber auch schön ist, wirklich extreme, ja, 2 Extreme, die du da in dir vereinst. Politik ist natürlich eine ganz andere Nummer. Das weißt du ja wahrscheinlich auch als erwachsener Mensch und als jemand, der sich damit beschäftigt. Ist es wirklich nur ein Schildbürgerstreich oder ist es ernst gemeint?
Nee, es ist irgendwo eine Idee zwischen Kunst und Kommerz, wie mein ganzes Leben. Aber in erster Linie geht es mir darum, auch mal darüber nachzudenken, wie muss sich die Gesellschaft verändern, damit wirklich was bewegt wird, damit sich in der Welt oder zumindest in unserem kleinen Kreis auch was verändern kann. Und als Musiker wird man ja immer wieder dann halt eben plötzlich zu Themen befragt, von denen man eigentlich keine Ahnung hat. Und so war das vor einer Bundestagswahl halt eben bei mir auch. Und es gab wahnsinnig viele auch intellektuelle Menschen, die dann halt eben zum Wahlboykott aufgerufen haben. Und das konnte ich nicht nachvollziehen. Und dadurch ist bei mir die Idee geboren, dass es so eine Art Gedankenrevolution oder Einstellungsrevolution bei den Menschen geben muss. Und ich glaube, dass dieses Kunstprojekt Henning wird Bürgermeister von Münster. Damit möchte ich gerne versuchen, halt eben so ein bisschen wieder die Augen für die Demokratie zu öffnen.
Also anders als Sonneborn, der für die Partei kandidiert.
Ja, das finde ich ein bisschen lächerlich, aber macht auch Spaß. Also ist aber ein ganz anderes Thema. Ich möchte tatsächlich versuchen, so ehrlich wie möglich bestimmte Themen zu vertreten und zeigen, dass man, wenn man ins Amt kommen sollte, dann halt eben auch diese Thesen, die man vorher halt eben propagiert hat, auch durchziehen soll oder durchziehen muss.
Ich denke, wir werden später noch Gelegenheit dazu haben, da mal die ein oder andere Idee von dir abzuholen.
Ich kann ja nochmal wiederkommen nach der Sommerpause.
Wie man diese Welt verändern oder verbessern kann. Aber eine Sache möchte ich noch verstehen. Du sagst, man wird als Musiker ja oft so Sachen befragt, von denen man keine Ahnung hat. Das klingt ja so, als wenn Musiker an sich entweder dümmer wären als andere oder sich nicht genauso mit einer Tageszeitung bestimmten Themen widmen könnten wie andere Leute.
Absolut. Also ich mache das auch gerne und finde es auch wichtig, dass Leute des öffentlichen Lebens zu bestimmten Themen gefragt werden. Aber häufig oder am Anfang meiner Karriere, als wir mit Ageblocks relativ erfolgreich waren, da war das dann halt eben häufig so, dass ich dachte, jetzt nur weil ich ein paar tausend Platten verkauft habe, bin ich Experte sowohl für Fußball-Weltmeisterschaften als auch für Bundestagswahlen oder sonstige Themen. Und ich glaube, es sollte eher darum gehen, dass wenn man eine Meinung hat, die auch kundtut. Mhm. Aber auch ich persönlich muss halt eben auch aufpassen, dass ich nicht immer glaube, zu jedem Thema was sagen zu müssen.
Okay, aber ich meine, als Henning, jetzt ist ja nochmal ein Unterschied, ob du als Henning Stellung beziehst zu irgendwelchen Sachen oder ob du das dann eben, ob du merkst, dass dich da jemand als Sprachrohr so initialisieren will oder erhöhen will, ne?
Da gehört auch eine gewisse Lebenserfahrung zu. Also ich glaube, dass ich da auch schon ein paar Umwege gegangen bin teilweise, aber grundsätzlich ist das so, ja.
Der erste Song, den du mitgebracht hast, der kommt von Pohlmann. Mhm. Pohlmann ist 100 Jahre, ist es ja schon mal hier gewesen in der Sendung.
Ach was,
ja.
Toll.
Und managst du aber noch,
ja,
ne?
Ja.
Mhm. Und du hast dich entschieden für zwischen Heimweh und Fernsucht. Gibt es dazu eine Geschichte, die du uns erzählen willst?
Naja, es war so, dass meine Frau in Hamburg gewohnt hat, weil sie da gearbeitet hat und ist in der Schanze in eine kleine Bar gegangen, die heißt BP1. Und dort an einem Montagabend saß Ingo dann halt eben am Tresen mit einer Gitarre in der Hand, weil kein Gast da war und hat Songs geübt und kam nach Hause und hat mir gesagt, irgendwie Henning, du musst unbedingt mit diesem Typen was machen. Und daraufhin haben wir ihn zu uns zum Essen eingeladen. Und er konnte weder Gitarre noch Klavier spielen, aber er hatte einfach eine einzigartige Stimme. Und die Art und Weise, wie leidenschaftlich er vorgetragen hat. Und er hat auch ein sehr, sehr gutes Gespür für Poesie und für Lyrik, war ich sofort begeistert. Und wir haben dann wirklich mit meinem Freund Jan Löchel zusammen angefangen, erstmal an Texten zu arbeiten. Und diese Worterfindung Fernsucht oder zwischen Heimweh und Fernsucht fand ich halt eben großartig, weil es viel mit dem Leben eines Musikers auf Tour zu tun hat. Mhm. Man will immer wieder raus, aber dann, wenn man unterwegs ist, will man doch immer irgendwie wieder heim.
Pohlmann zwischen Heimweh und Fernsucht. Und wenn auch Sie entdeckt werden wollen, dann setzen Sie sich mit einer Gitarre oder einem sehr kleinen Klavier ins Barprojekt 1 oder 2 in Hamburg oder hier in eine der Bars in Berlin-Mitte. Denn da könnte es passieren, dass mein heutiger Gast Henning Wieland vorbeikommt, der Sie dann im besten Fall entdeckt, zum Essen einlädt.
Das könnte sehr gut passieren, ja. Letzteres eher als Ersteres, würde ich mal sagen.
Was denn? Lieber essen als entdecken?
Ja, also mit dem Entdecken hat das bei mir so ein bisschen aufgehört, weil ich 15 Jahre lang so versucht habe, diesen Spagat zwischen Kunst und Kommerz hinzukriegen. Das heißt, auf der einen Seite Musikberater und Manager zu sein und auf der anderen Seite dann tatsächlich auf der Bühne zu stehen. Und ich habe mich jetzt Anfang diesen Jahres halt eben sehr konsequent dafür entschieden, nur noch Künstler oder selber Künstler zu sein.
Dieses Kunst und Kommerz ist in unseren zwei Dialogen jetzt schon zweimal gefallen.
Ja.
Also das ist offenbar ein
Grund für.
Ja, ja.
Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mein Leben sehr spontan organisieren konnte oder planen konnte. Nämlich eigentlich gar nicht planen, sondern mich immer aus dem Bauch heraus für Dinge entscheiden konnte. So bin ich sowohl Startup-Unternehmer gewesen als auch Kneipier und wie gesagt, dann halt eben auch Manager. Mittlerweile ist es so, dass es Firmen gibt, die mich anfragen und mich gebeten haben, halt eben einfach mal eine Dreiviertelstunde oder Stunde über mein Leben zu reden. Und dafür braucht ihr natürlich auch eine Präsentation und eine Überschrift und die hieß Kunst und Kommerz. Deshalb komme ich da gerade drauf und ich war vor 2 Wochen auf einem solcher Vorträge.
Aber vielleicht ist es auch so eine Freiheit, die man hat. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man gar nichts hat oder wenn man schon einiges hat, dann kann man sich gegen den Kommerz entscheiden. Dann kann man sich der Kunst widmen, wenn man nichts zu verlieren hat.
Ja, man sollte sich nie gegen den Kommerz entscheiden. Das war also speziell, als wir angefangen haben, mit Musik zu machen, da gab es noch viele Sparten. Und da war Hardcore und Punkrock halt eben sehr, sehr politisch. Und alles, was mit Fernsehen, TV etc. zu tun hatte, war halt eben total verpönt und durfte man nicht machen. Aber sobald jeder, der sich in die Öffentlichkeit begibt, vermarktet sich auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, Geld sollte nie in der Prioritätenliste halt eben zu weit oben stehen, sondern man muss halt eben da dann halt eben Verhältnisse oder verhältnismäßig bleiben. Und ich glaube, dass Leidenschaft und Liebe zu dem, was man tut und halt eben auch ein paar Prinzipien viel, viel wichtiger sind als Geld verdienen. Aber Kommerz gehört auch immer zur Kunst dazu.
Und wir sprechen nachher noch über deine Jury-Mitgliedschaft bei The Voice Kids. Da kommen natürlich viele sehr, sehr junge Talente hin, die bestimmt viel Spaß am Musizieren haben, aber die mit Sicherheit auch irgendwie im Hinterkopf haben, wenn es nicht ihre Eltern sind. Ich möchte berühmt werden, ich möchte bekannt werden, ich möchte eine eigene Fernsehshow oder einen Plattenvertrag oder so.
Als du 10 Jahre alt warst, was wolltest du da werden?
Oh Gott, das weiß ich bis heute eigentlich nicht.
Wenn du die meisten zwischen 8 und 14 fragen würdest, dann ist...
Astronaut?
Ja,
Jungs?
Bauer, ich wollte früher mal Bauer werden oder Polizist oder sowas. Die meisten Kids wissen gar nicht, was es bedeutet, im Rampenlicht zu stehen. Die wollen, glaube ich, in erster Linie eigentlich diesem Gefühl nachgehen, was dieses erste Gefühl davon, Leidenschaft zur Kunst oder zum Singen zu verspüren. Ich glaube, das ist viel, viel entscheidender als diese Hoffnung, dass man irgendwas wird oder dass man in der Öffentlichkeit steht und irgendwann Beyoncé oder Madonna oder Xavier Naidoo wird.
Also ich meine, ich schieße jetzt hier wirklich total ins Blaue. Du hast die ganzen Erfahrungen gemacht in 2 Staffeln bis jetzt. Du hast mit den Kindern gesprochen. Also hast du Erfahrungen im Gegensatz zu mir. Was ich jetzt sage, ist wirklich mein Gefühl und damit lege ich offenbar falsch. Aber ich war neulich mal in so einer Tanzschule und hab da gedreht und hab da so einen Kurs gesehen mit kleinen Mädchen, ja, die, was ich ganz toll fand, die so Breakdance und Hip-Hop-Tanz irgendwie geübt haben, ne? Und diese ganzen Bewegungen natürlich, du hast genau gemerkt, wie sie sich das gegenseitig vorgemacht haben, auf ihren kleinen Smartphones schon vorgespielt haben. Und das ist ja nicht nur alles vom Lehrer, das ist so ein Habitus, den sie natürlich auch haben, weil sie es in Videos gesehen haben, weil sie es im Rechner irgendwo gesehen haben oder im Fernsehen. Und das ist ja schon diese ganze Britney Spears, Miley Cyrus Geschichte. Britney ist jetzt liegt ein bisschen zurück, aber...
Die ist ja schon alt.
Die ist ja, genau, die ist ja, die an deinem Tag übrigens Geburtstag.
Ja, 2. Dezember.
Aber das ist ja schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 9-jähriges Mädchen wirklich frei davon ist, sich vorzustellen, wie es ist, als Miley Cyrus oder Hannah Montana Geld zu haben und sich so viel Pferde kaufen zu können, wie sie will im Zweifel.
Ja, aber der Wunsch, sich Pferde kaufen zu wollen, hilft dir überhaupt nichts, wenn du auf einer Bühne vor 3,5 Millionen Zuschauern stehst.
Nee, wir sprechen ja nur über das, ich spreche nur über den Impetus. Also warum machst du das? Warum stehst du da? Wirklich nur, um das Gefühl der Musik zu haben als 9-Jährige? Oder versprichst du dir nicht auch was davon?
Das kann man, muss man von Fall zu Fall beurteilen. Mit Sicherheit gibt es ganz, ganz viele junge Menschen, die im Internet nach Videos suchen von Stars, die sie toll finden. Weil sie halt eben diesen Traum haben, auch auf einer großen Villa mit einem tollen Partner halt eben zu leben, mit vielen Hunden, Pferden und keine Ahnung was.
So
und
wie wir.
Genau, ja, sicher. Und sich keine Gedanken über sonst irgendwas machen zu müssen. Aber das war bei mir genauso. Also ich weiß, dass ich mit 5, 6 Jahren habe ich mit meinem besten Kumpel Boris Kaschke bei ihm auf dem Hochbett gesessen. Wir haben uns die großen Down-Kissen hingenommen, haben uns da drauf gesetzt, haben so getan, als ob das Motorräder wären und haben uns vorgestellt, wir wären Björn und Benny von ABBA. Und hinter uns saßen dann halt eben Agnetha und Anna Fritt. Also das ist auch schön so, dass diese Träume bei Kindern halt eben nach wie vor vorhanden sind. Aber ich glaube, und das ist mir jetzt bei der Sendung ganz bewusst geworden, wie sehr man mit dem Älterwerden oder im Erwachsenenalter anfängt, Kinder, nur weil sie jung sind, oder junge Menschen halt eben unterschätzt, nur weil sie halt eben noch nicht so viel Lebenserfahrung haben. Aber was ich da sehr, sehr stark lerne, ist halt eben wirklich so dieser Instinkt und aus dem Bauch heraus handeln zu können.
Das ist schön. Und was noch schön ist, du siehst inzwischen aus wie die junge Version von Benny. Du hast eine unglaubliche, ja,
so,
Benny-Ähnlichkeit.
So wie Benny mit 60.
Nein, so wie Benny mit 32.
Ja, schön wär's.
Das ist ja unfassbar. Aber ich habe doch auch ein bisschen was von, nee, habe ich leider nicht. Mir wurde Hildegard Knef mal gesagt. Das hat
Nein.
so gar nichts mit ABBA zu tun, ja. Gut.
Aber auch nicht mit dir. Deine Stimme vielleicht.
Das ist wiederum, das ist jetzt ein Kompliment.
Ja, so war es auch gemeint.
Danke. Wir haben auch noch anderthalb Stunden vor uns. Sehr klug.
Ich habe noch einiges im Köcher.
Soul to Squeeze hast du mitgebracht von den Red Hot Chili Peppers. Und da wir ein bisschen im Verzug sind, bitte ich dich, die Red Hot Chili Peppers später noch zu erklären, warum die hier auftauchen.
Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute das, ich kann es nicht anders sagen, Multitalent Henning Wehland. Und ich habe Ihnen einen Song von Lindstrom und Christa Bell mitgebracht. Ganz bezeichnend, Lovesick. Ja. Ich hoffe, dass es Ihnen besser geht. Nicht lovesick. Sie sind wahrscheinlich ganz, ganz glücklich, ganz frisch verliebt. Und Sie hören jetzt auch nur Radio, weil der oder diejenige sich für 2 Stunden aufgemacht hat, um Sport zu machen. Machst du Sport?
Ja, tatsächlich. Hauptsächlich Laufen, aber manchmal auch Yoga. Also ich habe eine Zeit lang wirklich sehr viel Yoga gemacht und muss mir das jetzt mal wieder vornehmen, damit das nicht nur biegsam aussieht, sondern auch biegsam bleibt.
Immer mehr Männer machen ja jetzt auch Yoga.
Ja, sicher.
Und machst du das zu Hause in deinem Schlafzimmer, in einem deiner Schlafzimmer, oder gehst du raus in die
Zivilisation? Bis ich aus meinem Schlafzimmer nach draußen komme, das dauert eine halbe Stunde, deshalb fahre ich immer am liebsten Fahrrad.
Dann gehst du raus, hast du so eine Yoga-Gruppe, zu der du dann gehst?
Nee, es gibt bei mir um die Ecke gleich so einen Raum für Yoga, der wirklich sensationell gut ist, weil das halt eben so das Spirituelle mit dem Sportlichen verbindet. Und ich glaube, dass zum Yoga halt eben auch viel Spirituelles gehört, und gerade dieser Raum für Yoga verbindet das da halt eben auch so, diese buddhistische Lehre mit dem christlichen Glauben oder dem westlichen, der westlichen Esoterik, sage ich jetzt mal.
Das heißt, du machst es für deinen Körper und für deine Seele, und du kannst dann auch da, würdest du sagen, dass du, wenn du das machst, in einen meditativen Zustand auch kommst?
Ja, es gibt, da wird hauptsächlich dann immer eine Stunde Yoga gemacht, und dann gibt es eine halbe Stunde Tiefenentspannung, und das ist wirklich ein atemberaubendes Erlebnis. Und dann kommt man raus irgendwie direkt in Berlin-Mitte und man denkt so, boah, ist das schnell. Also wie als wenn man eine falsche Zigarette geraucht hätte.
Hast du mal geraucht?
Ja. Also hauptsächlich Zigaretten, aber das war, als ich mit 18 von zu Hause ausgezogen bin, dass so, sich eine Zigarette anstecken, ist immer so ein bisschen wie Klassenfahrt. Die Eltern sehen einen nicht mehr, und dann kann man all das machen, was einem zu Hause nicht erlaubt wird. Und das war immer so für mich der Moment, als ich ausgezogen bin, mir Zigaretten zu drehen und mir eine anzustecken. Das war wahnsinnig cool, aber es hat mir bis heute nicht geschmeckt.
Okay, dann muss man es auch nicht machen. Eine letzte Frage zu deiner Yoga-Gruppe. Wie viele Männer im Verhältnis zu wie vielen Frauen, würde mich noch interessieren?
Ich muss fairerweise sagen, dass ich jetzt wirklich schon ein paar Monate nicht mehr da gewesen bin, aber das ist eigentlich pari, also Hälfte, Hälfte, würde ich sagen.
Sieh mal an. So.
Also ein Mann und eine Frau.
Das ist überschaubar. An sowas kann man sich erinnern.
Spaß.
Ja. Du bist im Dezember 71 in Bonn zur Welt gekommen, hast einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Als Nesthäkchen verwöhnt.
Vater
oder
und eine ältere Mutter.
Ist das so?
Ja.
Aber deine Mutter ist gestorben
an
Krebs.
Krebs.
Mhm. Wie alt warst du da?
Das ist jetzt 1,5 Jahre her, also 41 war ich da.
Und irgendwo hast du mal in einem Interview gesagt, das sei auf einen Diagnosefehler von Ärzten zurückzuführen. Sie hätten es zu spät entdeckt.
Ja, also es ist so gewesen, der Arzt hat es interessanterweise dann halt eben auch im Interview gelesen. Und
du hast ja keine Namen genannt. Also
nein.
Sich da
aber
jetzt nicht.
Derjenige wusste schon, wer sich angesprochen fühlen sollte. Und der hat sich dann auch fairerweise bei meinem Vater gemeldet, was ich sehr, sehr mutig und gut fand. Mhm. Also insofern, da geht es nicht um böse Wäsche waschen, aber es war so, dass meine Mutter halt eben mehrfach zur Vorsorge gegangen ist. Die war da halt eben auch sehr, sehr akribisch. Und es wurde immer gesagt, nee, ist nichts. Und es tauchten dann Symptome auf, die halt eben bedenklich waren. Und wurde meine Mutter teilweise so dargestellt, als ob sie
hypochondrisch
wäre, genau. Und hinterher hat mein Vater dann gesagt, weil diese Symptome immer stärker wurden, wir schicken dich jetzt irgendwo ins Krankenhaus. Und dann wurde halt eben Darmkrebs diagnostiziert. Und ich glaube halt eben, dass in der Medizin halt eben einfach wahnsinnig viel sehr, sehr viel schludrig auch gearbeitet wird mitunter. Und dass es halt eben, wenn man sich wirklich um seine Gesundheit kümmern möchte, immer gut ist, eine zweite und eine dritte Meinung halt eben einzuholen.
Ich habe was Ähnliches erlebt in meiner Familie. Also insofern wäre ich jetzt die Letzte, die für die Schulmedizin oder überhaupt für jede Art der Medizin jetzt pauschal mal eine Lanze brechen will. Aber tatsächlich weiß ich, also diese Verantwortung, die Ärzte haben, eine Freundin von mir ist auch ist Chirurgin, wo ich denke, das ist ja schon in allen Bereichen des Lebens, weiß man, da können auch Sachen schiefgehen. Weißt du, du bringst ein Auto in die Werkstatt und es kommt mit und zwei Tage später hörst du, dass deine Bremsdinger total abgefahren. Also es gibt in jedem, ist jetzt ein ganz doofes Beispiel, aber es gibt ja, egal in welcher Dienstleistung, wenn man so will, passieren immer so Sachen, die sind halt nur nicht so folgeträchtig.
Absolut.
Ne?
Meine Mutter hat sich auch nie lamentiert oder nie irgendwie mit dem Finger auf andere Leute gezeigt oder die Schuld bei irgendjemandem gesucht. Das war für mich auch sehr, sehr inspirierend, wie sie mit ihrem Tod umgegangen ist, der immerhin so um die über 3 Jahre lang halt eben sich hinwegstreckte. Ja. Aber es ist halt eben wichtig, dass wir alle wissen, dass halt eben Arzt auch nur ein Beruf ist,
ganz
in dem
genau.
Fehlbarkeiten auftreten.
Insofern finde ich das sehr, sehr wichtig, was du sagst, dass man sich tatsächlich eine zweite oder dritte Meinung abholt. Wobei das ja doof ist, so Vorsorgeuntersuchungen würde man jetzt nicht 2-3 Mal wiederholen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das wird man ja auch wirklich hysterisch. Die Frage ist, was hat denn der Tod deiner Mutter und mit dieser Vorgeschichte, hat es dich verändert? Also bist du jemand geworden, der ängstlicher jetzt ist oder vorsichtiger ist? Oder das Gegenteil?
Mein ganzes Leben ist sehr stark von Angst geprägt und meine Mutter hat einen großen Teil dazu beigetragen, glaube ich. Das meine ich durchaus auch liebevoll. Aber meine Mutter hat immer davon gesprochen, dass bevor man in die andere Welt übergeht, man alle Baustellen zumachen sollte. Also sprich mit den Menschen, mit denen man noch irgendwie eine Rechnung offen hat. Das hat mich schwer beeindruckt, wie sie das gemacht hat, weil sie hat das eigentlich mit den meisten Menschen in ihrem Umfeld getan. Und ich habe dann halt eben auch, weil wir eine sehr liebevolle, aber auch nicht ganz einfache Beziehung hatten, halt eben auch versucht, mit ihr diese Baustellen zuzumachen. Und das war ein Erlebnis, was mir wahnsinnig viele Ängste genommen hat. Und wenn ich sage, der Tod meiner Mutter war inspirierend, dann deshalb, weil ich viel weniger Angst habe, seitdem ich das erlebt habe mit meiner Mutter oder mit meiner Familie zusammen.
Weniger Angst vorm Leben oder weniger Angst vorm Tod?
Das ist für mich fast das Gleiche. Also vorm Leben habe ich gar keine Angst. Es ist eher so, dass das Versagen und das schlimmste Versagen wird halt eben das sein, dass es mit dem Leben bezahlt wird. Also eigentlich hat Angst immer irgendwas mit dem Tod zu tun und mit der Tatsache, dass keiner von uns weiß, wo es dahin geht. Und da versuche ich halt eben jeden Tag ein bisschen mehr Vertrauen zu gewinnen.
Jetzt haben wir einen Song, der uns ganz ans andere Ende der Gefühlsskala katapultiert. Nicht ganz Slayer hast du nicht mitgebracht, aber deine Band, die in einem Schlaf. Kann man sagen, in einem Schlaf sich befindet gerade?
H-Blocks.
Ja.
Ja, kann man so sagen, aber es ist auch, nach 25 Jahren muss sich die Band, glaube ich, sehr, sehr stark ausruhen. Insofern gibt es da momentan keine Anstalten, die wieder aufzuwecken.
Aber sie ist nicht tot. Also es gibt ja immer wieder Leute, die auch dann denken, oh Gott, wer weiß, was noch passiert. Also im Moment schläft sie tief und fest, diese Band. Gasoline heißt der Song. Und wir spielen ihn einfach. Ja, wenn Sie sich jetzt gerade gedacht haben, boah, Mann, was für wilde Jungs, was für wilde Stimmen. Die sehen bestimmt ganz wild und verrucht und verrückt aus. Also ich kann Ihnen versichern, dieser Mann, der hier zugegeben nicht ganz aussieht wie Benny mit 32, aber doch, dieser Mann, der hier sitzt, den haben Sie gerade gehört. Das ist seine Stimme. Henning Wieland ist heute hier zu Gast. Jetzt fragt man sich natürlich, Mensch, wie kommt es denn dazu, dass die Band H-Blocks schon so alt ist? Dann muss die ja früh gegründet worden sein. Da sagen wir beide, stimmt.
Absolut richtig.
Ist genau so. Und zwar in Münster. Du bist groß geworden in Münster. Wohlbeck, Wohlbeck, aber mit einem L.
Wohlbeck.
Es gibt dort den, viel mehr habe ich darüber nicht herausgefunden, aber es gibt dort den Zibomo. Qu'est-ce que c'est?
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es zu dem Ziegenbock gekommen ist, aber der Marktplatz hat ein Denkmal und das ist ein Ziegenbock. Und irgendein Bürgermeister, wie auch immer, hat wohl offensichtlich mal einen Bock durch die Stadt getrieben und darauf ist dieses Dorf dann hängen geblieben. Und ja, es wird eine Woche vor Rosenmontag, wird der sogenannte Ziegenbocksmontag gefeiert.
Und das verkleidet man sich da auch schon?
Ja, natürlich. Und also in Wolbeck nimmt man sich da halt eben auch eine Woche lang frei, weil es gibt ja auch den Zibosa, den Ziboso und den Zibomo. Und dann kommt ja bald schon jedes mit...
Der Romo kommt dann. Dann kommt der Romo.
Ja, genau.
Wie heißt denn der Dienstag nach dem Romo? Feilchendienstag,
Aschermittwoch.
Feilchendienstag heißt der? Feilchendienstag? Warum?
Und davor kommt ja noch dieses mit dem Schlipsabschneiden und sowas.
Was die hier, Dienstag, so ja, Dingsnacht, Walpurgisnacht.
Ja, genau. Weiberfastnacht.
Oh Gott, ist das...
Naja, also und ich habe auch jahrelang in der Kiepe gearbeitet, was halt eben so die Karnevalshochburg oder die Zibomo-Hochburg ist. Und ja, da habe ich auch einiges erlebt. Also, aber viel mehr gibt es zu dem Zibomo auch nicht zu sagen.
Reicht ja. Warst du in einer evangelischen Jugendgruppe oder warst du bei den Pfadfindern oder in irgendeinem Verein?
Ich war in vielen Vereinen. Ich habe leidenschaftlich Tischtennis und Fußball gespielt. Aber ich bin zwar in der evangelischen Kirche in Wolbeck gewesen, aber bin sehr viel mit der KJG, also mit der katholischen Jugendbewegung oder wie das hieß, oder katholische Jugend- und Bauerngruppe oder keine Ahnung was, mit denen halt eben viel unterwegs gewesen, weil da meine besten Freunde halt eben mit dabei waren. Also so Trips nach Ameland, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist,
ja.
So eine Insel
ja.
Vor
eine
Holland.
Eine sehr schöne Insel.
Wunderschöne Insel. Und ja, aber evangelische Freizeiten habe ich auch gemacht, nach Avignon zum Beispiel, kann ich mich dran erinnern, das hat sehr viel Spaß gemacht und nach Nordfriesland, nach Leer, genau.
Mhm. Ich erinnere mich, also dieses Kürzel für diese katholische Jugendgruppe gerade
KJB oder KLJB hieß das.
Ich finde es so, weil ich habe auch früher Freizeiten mit irgendeiner K-Gruppe gemacht und meine Eltern dachten auch immer, das sei die katholische Jugend, bis sie dann irgendwann mitkriegten, das waren die kommunistische sowieso und die wunderten sich immer, dass ich mit so wahnsinnig wilden Liedern zurückkam als Neunjährige, die ich dann gesungen habe. Dein älterer Bruder ist für deine musikalische Sozialisation verantwortlich, wie es oft ist bei älteren Brüdern. Deinen Bruder würde ich aber tatsächlich darüber hinaus gerne noch kennenlernen mit ein, zwei Sätzen, denn er ist
das glaube ich sofort.
Er ist Rechtsanwalt geworden und hat dann mit 40 oder Anfang 40 ungefähr nochmal seine
so
eigenen...
So steht alles im Internet, das ist ja...
Na, irgendwo findet man es dann.
Schauerlich.
Das finde ich, ist aber eine schöne Geschichte. Das ist doch eigentlich so eine...
das ist die beste Story überhaupt.
Ja, also dann erzähl sie mal.
Ja, mein Bruder wollte immer Lehrer werden und war auch immer, also sehr, sehr vergeistigter Typ, halt eben hat sich total für Musik interessiert und mit 17 hat er schon so Tramp-Touren gemacht, durch ganz Europa, ist mit 50 Mark losgefahren und mit 150 Mark wiedergekommen,
weil
er auf den Marktplätzen und überall dann hat er eben sich mit Gitarre spielen das Geld verdient hat. Der wollte also Lehrer werden und mein Vater ist selber Akademiker und sagte, du Lehrerschwemme, 70er, 80er Jahre, das geht gar nicht, lerne mal was Vernünftiges. Und dann hat er erst eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht und parallel dazu BWL studiert und dann wollte er Lehrer werden. Lehrerschwemme gab es aber immer noch und dann sollte er nochmal was Vernünftiges studieren und hat dann Jura gemacht, also ist sowohl Kaufmann als auch Jurist und hat dann auch als Anwalt und auch als Kaufmann eine Zeit lang gearbeitet, aber hat auch sehr eigentlich gut Karriere gemacht, aber war nie so wirklich glücklich und erfüllt. Jetzt hat er das große Glück, dass er mit einer tollen Frau verheiratet ist, schon seit 20 Jahren. Die,
na du ja auch.
Ja, ja, absolut. Aber die hat ihm dann halt eben auch die Freiheit gelassen zu sagen, du, sie ist Ärztin und ich glaube, die beiden haben ein ganz gutes Einkommen. Wenn das ein Traum ist, der dich halt eben nach wie vor verfolgt, dann tu das. Und dann ist er nochmal zur Uni gegangen und ist tatsächlich nochmal Lehrer geworden. Und eine meiner damals Auszubildenden bei mir im Büro in Münster war dann halt eben auch seine Schülerin und saß dann da mit 20 Jahre jüngeren Menschen halt eben zusammen auf der Schulbank und ist jetzt tatsächlich Berufsschullehrer.
Das finde ich super.
Und hat sich dadurch, also es gibt ein paar Leute in seinem Umfeld, die es ihm dann nachgemacht haben. Und das hat teilweise sogar für nicht immer nur gutes Blut gesorgt. Also es gibt dann Eltern, die sich darüber aufregen, dass mein Bruder so ein schlechtes Vorbild gewesen ist, weil Menschen dann halt eben ihre Karriere weggeworfen haben, um dann nochmal irgendwie mit 40 zu spielen.
Oh Mann, also ich meine, dass man ja da ist ja jeder für sich selbst verantwortlich.
Das sollte man denken, ja.
Und wie viel Mut gehört dazu?
Ja, total.
Tatsächlich, also gut, man kann jetzt sagen, wenn es schiefgegangen wäre, hätte er immer wieder als Jurist anfangen können. Es ist schon nicht verkehrt, aber wie ungewöhnlich das ist. Also das ist schon...
Ja, vor allem auch, das ist so typisch mein Bruder, wenn ich mir vorstelle, mit 40 Jahren vor lauter 20-Jährigen irgendwie in der Uni zu sitzen oder mit lauter 20-Jährigen.
Mit lauter, genau.
Da musst du halt eben auch wirklich eine Selbstsicherheit oder eine Ausstrahlung haben, die das gar nicht in Frage stellt. Mhm. Und die das halt eben nicht so Studium im Alter mäßig aussehen lässt.
Nee, du musst dir einfach sicher sein. Und ich glaube, wenn du davon wirklich überzeugt bist und diesen Schritt machst, dann strahlst du das, glaube ich, auch ab. Kann ich mir vorstellen. Dann ist es dir auch egal, ob irgendeine 20-Jährige, ob so ein Spacken dann irgendwie so, Alter.
Ja, ja. Und im Sport, also er hat auch Sport studiert und da hat das, glaube ich, allen immer noch ein bisschen vorgemacht.
Gut. Die Young Black Teenagers hast du mitgebracht. Was ist das für eine Band, von der habe ich noch nie gehört?
Ich bin ja ein Kind der 80er und somit auch 90er Jahre. Und es gab so Ende der 80er Jahre, natürlich fing das mit Guns N' Roses an, aber diese, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, als du, oder vielleicht whatever. Jedenfalls gab es halt eben diesen Übergang von diesem Hair Metal und von diesem ganzen Glam Rock hin zu Grunge. Mhm. Und im Fahrwasser dieser ganzen Bewegung, Nirvana und Stone Temple Pilots etc., gab es halt eben auch sowohl Hip-Hop als auch Crossover. Und für uns als junge Band Ageblocks haben wir uns halt eben auch sehr stark am Hip-Hop orientiert. Und es gab dann halt eben Naughty by Nature und Ice Cube mhm. und Body Count und sowas. Und eine der Bands, die halt eben sehr viel mit Sprache versucht hat, den Hip-Hop halt eben auf die nächste Dimension zu begleiten, waren die Young Black Teenagers. Und da gab es halt eben einen Song, der Twist the Bottle and Tap the Cap, glaube ich, hieß das, ne?
Das heißt jetzt Tap the Bottle.
Tap the Bottle and Twist the Cap, genau. Ja, wo es im Prinzip darum geht, halt eben die Flasche zu öffnen oder die Pandoras Box halt eben zu öffnen, mehr oder weniger. Und das war ein Song, der mich da lange Zeit begleitet hat.
Hilf mir doch mal zu verstehen, was Crossover eigentlich ist und warum Crossover nicht für jede Art der Vermengung oder Vermixung bestimmter Stile steht.
Das tut es ja eigentlich. Also Crossover kommt eigentlich mehr aus dem Jazz, wird auch Fusion genannt und war in einer Zeit, in der halt eben eigentlich alle Musikstile erfunden waren, ein Synonym für uns zu sagen, dass wir uns nicht auf Rock, Punk oder Hip-Hop halt eben beschränken, sondern versuchen da Sachen halt eben miteinander zu vermengen. Mittlerweile gibt es auch so Bezeichnungen wie New Metal oder also Linkin Park und Limp Bizkit sind wahrscheinlich die berühmtesten Vertreter einer Musikrichtung, die man auch noch Crossover nennen könnte. Aber speziell Anfang, Mitte der 90er Jahre war das so eine Bezeichnung für Bands wie Such a Search oder halt eben H-Blocks und später die Guano Apes, die dann versucht haben, Stile miteinander zu verbinden. Und wir haben das eher Blues- und Rock-orientiert gemacht. Es gibt dann viele Bands, die das eher Metal- oder Punk-lastig gemacht haben. Aber mittlerweile gibt es keine, glaube ich, kaum eine Band, die nicht in irgendeiner Form Stile miteinander mixt.
Deswegen hat sich der Crossover wahrscheinlich irgendwie von selbst, hat sich selbst aufgefressen,
ja,
wahrscheinlich.
Genau, ja, genau.
Ich finde, das ist, finde ich, immer wieder ein interessantes Phänomen in der Musik, wie auch in der Mode beispielsweise, dass man ja eigentlich bis zu den 90er Jahren jedes Jahrzehnt mehr oder weniger erkennen könnte.
Ja,
man kann
absolut.
Es auch zitieren, es gibt bestimmte Symbole.
Du hast ja auch einen tollen Musikgeschmack und allein zwei Nummern haben mich jetzt wirklich fasziniert, unter anderem diese Lindström-Geschichte. Da hätte ich jetzt aber nicht sagen können, ob das jetzt
aktuell und das ist genau der Punkt. Also natürlich, dass es jetzt nicht von 1970 ist, hört man sofort und von 1980 auch nicht. Aber danach ist es so ein bisschen offen. Und das finde ich total interessant, dass sozusagen seit jetzt 20, 25 Jahren ist eigentlich alles, was wir tun, so Crossover. Und es ist auch viel zu verschieden, um dem noch jedes Mal einen Namen zu geben. Es ist ja auch so frei. Es erfindet sich ja auch
das
wieder neu.
Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Es geht halt eben nicht mehr darum, das darf man nicht machen, sondern ganz im Gegenteil. Der Moment, wo mir jemand sagt, das darf man nicht machen, ist eigentlich der Moment, wo ich weiß, da habe ich was Gutes gefunden.
Aber wir haben gerade letzte Woche war Markus Wibusch hier von Ketka, der ja auch früher Punk gemacht hat und so. Und da kamen wir auch kurz auf dieses Thema, wie bescheuert man doch ist, das ist jetzt mal eine schnelle Zusammenfassung, dass man sich früher bestimmte Sachen so verboten hat. Dass man, also, ne, wenn man Punk hörte, konnte man unmöglich Mainstream-Bands gut finden, die auch noch mit Harmonien oder so. Das hat man vielleicht
schön,
im stillen Kämmerchen.
Das ist schön, dass Markus gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass er in den 90er Jahren am liebsten H-Blocks hätte verbieten lassen. Aber
gut, das müsst ihr unter euch ausmachen.
Nein,
das geht,
gut.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Früher, also, jetzt ist man irgendwie, jetzt kann man mit so einer Vielfalt hantieren. Und je mehr, desto besser. Und das ist so schön daran. So, erste Stunde ist um. Gleich gibt es die zweite Stunde mit dir. Henning Wieland ist heute hier im Studio. Sie kennen ihn von den Söhnen Mannheims oder von H-Blocks oder aus der Jury von The Voice Kids. Jetzt erstmal Tap the Bottle, die Young Black Teenagers.
1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Produzent und Manager und Musiker und Henning Wehland. Und ich habe ihn Aerosmith.
Ich würde sagen, der geilste Typ der Welt.
Gut. Lufthäschen. Kennst du eigentlich den Ausdruck Lufthäschen? Den schenke ich dir jetzt. Das sind diese in die Luft gemalten Anführungsstriche.
Ah,
Lufthäschen.
Das ist ja süß.
Ist das süß?
Ja.
Also der geilste Typ der Welt sitzt hier, Henning Wehland, Lufthäschen.
Genau.
Wir hören Aerosmith mit Pink. Frauen müssen sich immer anhören, sie sollen bitte würdevoll altern. Das geht mir gar nicht über die Lippen. Würdevoll altern.
Das habe ich auch immer gesagt.
Und ich reg mich da jedes Mal drüber auf, weil ich denke, was ist denn eigentlich würdevolles Altern? Was erwartet man denn da von Frauen? Dürfen sie sich operieren lassen, aber bitte so, dass man es nicht sieht, weil dann ist es wieder peinlich. Wie ist es eigentlich mit Typen? Wenn ich mir jetzt hier gerade Mr. Aerosmith vorstelle, die sind ja alle so diese Rock-Ikonen. Sind die würdevoll gealtert?
Also im Falle von Steven Tyler würde ich jetzt mal sagen, wenn du so eine unglaublich hübsche Tochter gezeugt hast und trotzdem immer noch mit einem Sixpack über die Bühne hampeln kannst.
Na, er hat sie ja nicht selbst zur Welt gebracht.
Okay, er hat es auf den Weg geschickt, sag ich mal ganz,
naja,
ganz vorsichtig.
Naja, dazu gehört ja nichts. Das kann man auch mit einem dicken Bauch.
Also das weiß keiner besser als ich. Das, was ich bei ihm halt eben bezeichnend finde, ist, wenn man ihn jetzt live auf der Bühne sieht, hat man trotzdem noch das Gefühl, dass es gut ist. Und das ist, also insofern, der macht jetzt nichts, wo man das Gefühl hat, boah, das klingt jetzt oder sieht aus, als ob er halt eben eigentlich 20 Jahre jünger sein möchte, sondern das gilt für Frauen genauso wie für Männer, finde ich. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich das Gefühl habe, dass es Menschen gibt, die mit ihrem Zustand nicht klarkommen. Also sofern sie einigermaßen gesund sind.
Du bist mit 17 für ein Jahr in die USA gegangen, vielleicht sogar etwas früher noch, wollte ich gerade sagen, als klassischer Austauschschüler?
Ja, allerdings in einen Ort in dem sogenannten Bible Belt nach Wichita, Kansas.
Sehr religiös wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, mir ist sogar der Teufel ausgetrieben worden. Und
nach deswegen, ich habe so gedacht, warum kommt der so gut rüber? Das ist ja echt der geilste Typ der Welt,
ja,
der hier sitzt.
Genau. Wie heißt das nochmal?
Lufthäschen,
genau. Sie können mich auch Lufthäschen nennen. Aber das war auch eine sehr inspirierende Zeit, kann man nicht anders sagen.
Erzähl mal was davon. Diese Teufelsaustreibung, da würde ich schon gerne ein bisschen mehr drüber wissen. Wir haben bei uns im Haus jemanden.
Ich habe tatsächlich in einem Trailerpark gelebt. Also Wichita ist die größte Stadt in Kansas mit 300.000 Einwohnern vielleicht. Ich habe aber so 50 Meilen südlich Richtung Oklahoma gelebt in einem Ort namens Harper, Kansas. Und der hatte rund 1.500 Einwohner und kurz bevor ich ankam, hat man die Schilder am Stadtanfang halt eben abgeschraubt, wo drauf stand Nigger and Homeless, please pass through. Also diese Einstellung hatte man da halt eben noch. Und es war sehr, sehr konservativ, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und es gab eine Hauptstraße, die durch die Stadt führte. Und wie gesagt, ich habe da in so einem Trailerpark, am Ende eines Trailerparks in einem Möbelhaus gelebt.
Ich habe jetzt, entschuldige bitte, einen Schokokeks, aber in einem Möbelhaus?
Mein Gastvater hatte ein Möbelhaus, ja. Und so habe ich dann am Wochenende auch immer Teppiche verlegt und Möbel ausgeliefert. Und irgendwann haben die aber uns noch einen zweiten Austauschschüler aus Japan dazu geholt. Yoshi hieß der, der aber kein Ton Englisch sprach und immer nur ho, 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 ja, gesagt hat. Ja. Ich kann es leider nicht verbergen. Der hatte leider auch ein ziemlich handfestes Drogenproblem und Einzelheiten möchte ich jetzt ersparen. Aber der hat sich dann mit den Mexikanern, die zwei, drei Trailer weiter von uns gewohnt hat, angefreundet. Ich jedenfalls wollte den Freitagabend bei einem Freund übernachten. Und der hatte damals schon auch ein handfestes Drogenproblem und ich habe den aber nicht angetroffen, weil ich vorher ein paar Freunden in die Arme gelaufen bin, habe mit dem ein Basketballspiel geschaut und bin dann mit denen halt eben in den Nachbarort gefahren, wo man sogenanntes Drinking and Driving gemacht hat. Also wir haben in einem Auto gesessen und dabei Bier getrunken, weil solange man sich in Bewegung befindet, darf die Polizei einen nicht anhalten. Bin während dieser Fahrt dann aber direkt vor der Polizeistation mit der Dame, die gefahren ist, angehalten, weil wir einen Freund getroffen haben, der stinkbesoffen vor der Polizeistation stand. Just in dem Augenblick kamen die Polizisten natürlich raus, haben uns gebeten, das Fenster runterzumachen. Kurz und gut, wir sind im Knast gelandet, weil wir natürlich halt eben drei Kisten Bier im Auto hatten und selber auch nicht mehr ganz nüchtern waren. Und zur gleichen Zeit hatte mein japanischer Gastbruder dann aber gesagt, er müsse mal kurz halt eben zur Tankstelle gehen, um sich da eine Cola zu kaufen. Ist dann aber 4 Stunden lang nicht wiedergekommen. Daraufhin hat meine Gastmutter bei meinem Freund angerufen, von dem sie dachte, dass ich dort die Nacht verbringen würde. Der hatte aber gerade eine ziemlich heftige Grasparty am Start und irgendjemand ist ins Telefon gegangen, total betrunken und hat gesagt, Henning, den habe ich den ganzen Abend noch nicht gesehen, der ist auch nicht hier. Daraufhin haben sie die Polizei angerufen, die in dem Ort, in dem ich gewohnt habe, alles nach mir abgesucht haben, bis morgens um 3.
Du warst aber im Knast.
Ja, im Nachbarort, wohlgemerkt. Und nachts um 3 sind sie dann auf die Idee gekommen, der könnte ja vielleicht in Anthony, Kansas im Knast sitzen oder unterwegs sein. Dann dort bei der Polizei angerufen und sagten, ja, der sitzt hier im Gefängnis, in der Ausnüchterungszelle. Kurz und gut, morgens um 6:30 bin ich dann mit dem Polizeiwagen in diesen Trailerpark gefahren worden. Und meine Gastmutter, die sehr, sehr religiös war, stand dann mit der Bibel in der Hand und im Morgenmantel und schrie mich, respektive den Teufel an, doch bitte meinen Körper zu verlassen. Was dann noch ein paar Stunden gedauert hat, bis der Kater sich verzogen hat.
Aber tatsächlich
ist danach, also natürlich wird man dann halt eben zum sogenannten Area Representative gerufen, der sich um die Austauschschüler kümmert und sowas darf natürlich nicht vorkommen. Und ich bin nur unter der Auflage nicht nach Hause geschickt worden, dass ich ab da halt eben wirklich meinen Gasteltern Folge leiste und bin dann teilweise 6-7 Stunden lang sonntags in der Kirche gewesen, 3-4 Stunden pro Woche soziale Hilfsdienste gemacht und bin unter anderem halt eben in regelmäßigen Abständen am Wochenende in der Kirche versteigert worden.
Versteigert?
Ja. Also für Landwirte, da ist ja Farming halt eben relativ groß und dann musst du halt eben, haben die Farmer irgendwie $200-300 für dich geboten und dann durfte ich ein ganzes Wochenende da halt eben...
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das hast du dir jetzt...
Das habe ich mir nicht... Sowas kann man sich doch nicht
ausdenken. Ich habe hier eine SMS bekommen, gerade von David Lynch. Er wartet nur darauf, dass jemand schnell das Drehbuch einfach nur abschreibt und er würde das gerne verfilmen.
Ja, kann er gerne machen, wenn ich den Soundtrack machen darf.
Unfassbar. Also das mit dem Versteigern, dann geht ja die Geschichte hinten nochmal so richtig hoch und...
Ja, aber das
300, für $300 könnte man dich jetzt, also jetzt wahrscheinlich würde es mehr kosten, ne? Dich für ein Wochenende. Ja. Bist du handwerklich begabt?
Nee. Überhaupt, das macht man alles meine Frau.
Dann möchte ich nicht wissen, was du da für $300 gemacht hast an den Wochenenden.
Bullen kastriert. Mhm.
Oh Gott.
Ja, wirklich?
Wirklich?
Ja. Und das ist ein Erlebnis, also sie werden eingeklemmt so an den Seiten, dann werden ihnen die Hörner abgekniffen, damit die sich gegenseitig nicht verletzen können. Und dann ist der Schmerz so groß, dass die ohne Betäubung quasi hinten aufgeschlitzt werden, dann wird denen die Männlichkeit genommen. Und der junge Mann, mit dem ich da gearbeitet habe, der hat dann gleich auch mal 2 von den Dingern sich zu Gemüte geführt.
Was?
Hat die gegessen, ja. Stierhoden. Ist tatsächlich auch ein kulinarischer Höhepunkt in meinem Leben gewesen, aber nicht direkt vom Erzeuger.
Sag mal, das ist ja ein Scheiß, was ich über dich gelesen habe. Es ist ja alles völlig uninteressant. Ich weiß gar nicht, da gibt es ein Wort, das fällt. Teufelsaustreibung und daraus entstehen 40 neue Geschichten.
Ja.
Das war bestimmt dieser Typ von Andy Mohl. Und dann 10 Jahre, 20 Jahre später hat er dann das Dschungelcamp erfunden. Mit irgendwelchen völlig...
Genau.
Okay, wir müssen uns jetzt schnell in die Musik retten. Ich muss es auch erstmal alles sacken
verdauen
lassen. Stimmt das wirklich, was du erzählt hast?
Ja.
Gut. Unglaublich. Udo Lindenberg, das kann man ja auch mal so sehen. Willst du uns da noch einleitende Worte geben oder hören wir es einfach?
Wir hören es einfach erstmal.
Gut. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Henning Wieland, der mir gerade versprochen hat, dass er am Donnerstag um 21:45 RBB guckt,
ja,
unseren Sender.
Yes,
den kann man ja nicht nur hören, den kann man ja auch sehen. Und diese famose Sendung Stadtrat Hund sich ansieht mit Inga Busch in dieser Woche. Inga Busch, Vartan Basel, Oskar Röhler und Sigrid Nikutta von der BVG. Und Sie sehen sich das ja wohl hoffentlich auch an die nächsten Donnerstage noch. 21:45 im RBB. Bitte sehr. Ja, wir brauchen ein bisschen Aufmerksamkeit.
Wer keinen Fernseher hat, kann zu mir kommen.
Du, das machen bestimmt ein paar Leute, die dann...
Wenn sie wissen, wo ich wohne.
Und das können wir ihnen dann per E-Mail verraten.
Genau.
Das kriege ich bis dahin noch raus. So, es gibt natürlich viele Leute, die jetzt sagen, man redet endlich über die Age-Blogs und über die Gründung der Band. Da kommen wir jetzt hin.
Mhm.
Du kommst zurück aus Amerika nach diesen Holter-die-Polter-Erlebnissen, die dich nicht gebrochen haben.
Meinst du? Das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann mir auch selber sehr gut was vormachen. Also insofern weiß ich nicht ganz genau, was das mit mir gemacht hat. Aber natürlich kommt man aus Amerika wieder nach einem Jahr, ist so gefühlt der coolste Typ der Welt. Und ich hatte dann halt eben auch so mein Letterjacket, also diese College-Jacke an und war stolz wie Oscar.
Mit welchen Buchstaben? Mit
C,
H?
Nee, C für Chaparral. Das ist ja der Anfangsbuchstabe der Schule dann immer. Mhm. Und habe dann auch die ganze Zeit nur Englisch geredet, weil ich natürlich meine Muttersprache vergessen hatte nach einem Jahr Amerika aufgehalten. Ja. Ne? Und ich musste natürlich, ich konnte ja schlecht den Leuten erzählen, dass ich in einem 1500-Einwohner-Dorf mitten in Kansas gelebt habe, sondern
und versteigert
Amerika,
wurdest.
Ja, genau. Und Amerika war ja eigentlich mehr so L.A. und New York. Und deshalb habe ich das versucht, halt eben mit sehr breiter Brust, dicker Hose halt eben wieder wettzumachen. Und irgendwie kam es dann, dass halt eben dieser Umstand sich drei Freunde von mir zugute oder zunutze machen wollten und wir dann auf einer Schulparty quasi so eine Jam-Session gemacht haben und ich dazu dann einen Song von DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince
welchen?
Gerappt habe. Parents Just Don't Understand.
Und kannst du den noch? Kannst du?
You know, parents are all the same, no matter time, no place. They don't understand that the kids are gonna make some mistake. So to you all the kids all across the land. There's no need to argue, parents just don't understand.
Und das kam so gut an, dass ihr beschlossen habt, als Band zusammen zu bleiben?
Oder die Leute wussten nicht ganz genau, ob sie lachen oder weinen sollten, aber das ist ja eigentlich ein ganz gutes Indiz dafür, ja, dass man es zumindest mal ausprobieren sollte.
Und dann kam der Gedanke, tatsächlich eine Band zu machen. Also sehr früh noch, mit 17
ja, eigentlich,
dann?
Eigentlich fanden 17, wir so diese Politik der Schülerbands total scheiße und wollten dann halt eben auf so einem bekannten SOS, Schools on Stage Festival, eigentlich nur für einen Skandal sorgen. Und haben dann die sogenannten Painfuckers, das waren 8 Freunde von uns, die dann in roten Overalls aufgetreten sind und getanzt haben.
Von denen hört man irgendwie gar nichts mehr, ne? Eigentlich schade.
Nee, das war mehr so ein 80s-Ding. Mhm. Da auf dem Auftritt gab es dann halt eben diverse Leute, die uns dann wieder einen Auftritt angeboten haben und relativ schnell kam dann auch schon ein Plattenvertrag. Der legendäre Peter Meisel und George Glück haben sich dann unserer angenommen und der Rest war dann, für die, die es wissen, Geschichte.
Genau, also ich glaube in dieser ersten Zeit dieser Herr Meisel, das muss...
Aber nochmal, ja, da wo wir eigentlich darauf hinaus wollten, wir haben ursprünglich mal angefangen als Red Hot Chili Pepper Coverband.
Genau, da ist nämlich ja der Bogen. Wir haben ja vorhin gesagt, zu den Hot Chili Peppers kommen wir noch. Und euer Stil wurde auch mal als Funk-Rap-Core.
Damals gab es nämlich den Begriff Crossover noch nicht.
Das beschrieben. Mhm. Und der Funk so ein bisschen angelehnt an dieses Red Hot Chili Pepper.
Absolut. Und wer die Chili Peppers kennt, der weiß ja, dass es auch Songs vor Under the Bridge gegeben hat. Von George Clinton, dem Godfather of Funk halt eben.
Den es ja immer noch gibt.
Ja, ja. Ne? Und von dem sind die ersten 2 oder 3 Platten auch produziert worden. Und das war schon eine recht heftige Band, die sehr stark so auf Körperkult fixiert war. Ja. Und da wir halt eben nur diesen einen Song von DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince hatten und dieses SOS-Festival halt eben anstand, dessen Name auch Programm war, mussten wir natürlich irgendwie Repertoire haben und haben dann halt eben
Rap-Artoire. Ja, das kann man ja beliebig verlängern, wie man sagt, Rapper's Delight in der 7-Inch, 15-Inch. Ja, heute bestelle ich mich ja besonders gut an. Oh Mann, es gibt so Tage, da kann man, ich weiß nicht, was das Gehirn dann macht. Das ist so, als wenn die Nadel springt. Also ja, es geht, aber das man ärgert
Gefühl
sich.
Gerade
wenn
man,
Mann, gerade wenn man Radio, Gott sei Dank mache ich kein Radio. So, noch ganz kurz, bevor der nächste Song kommt, der diese halbe Stunde beschließt. H-Blocks, ich habe jetzt mal geguckt, stimmt das, die Isolationszellen in Nordirland? Ja? Oder was? Wie kamt ihr auch zu dieser Schreibweise?
Ja, das war irgendwie ein Fehler. Also wir haben Nordirland durchgenommen in der Schule und einer von uns sagte dann halt eben, hier, warum machen wir nicht H-Block oder nennen uns H-Blocks oder wie auch immer. Aber das ist im Prinzip der Block H und H-Block nannte man halt eben im Mays-Gefängnis in Nordirland, das den sogenannten High-Security-Block, in dem halt eben die IRA gefangen einsaßen, um auf die unglaublichen Zustände halt eben im Gefängnis aufmerksam zu machen, in Hungerstreik getreten sind Anfang der 70er Jahre und dadurch ist dieser H-Block zu einem Begriff geworden. Und wir wollten es eigentlich mit B-L-O-X schreiben und die Plakate für das SOS-Festival mussten in Druck gehen und dann war die große Pause zu Ende und Mason fragte dann mit X, ja, mit CKS, mit X, ja. Und irgendwie kam es dann dazu, dass es CKX wurde und das war, glaube ich, auch ein ganz guter Umstand.
Kreativ. Jeder denkt so, oh wow, ey, da haben die sich echt lange Gedanken gemacht.
Haben wir auch.
Nur die Falschen.
Ja, genau.
Gut, Every Little Thing She Does Is Magic hast du mitgebracht. Dein Bekenntnis zum Mainstream, The Police oder ein Gruß an deine Frau?
Weniger. Ich glaube, die hasst Sting, ehrlich gesagt. Also insofern
das ist aber The Police, das ist nicht Sting.
Sie hasst die Stimme von Sting. Ah. Ihn persönlich kennt sie, glaube ich, gar nicht. Aber der Daniam, das ist der Gewinner von The Voice Kids 2014, Das war sein Blind Audition Song und ich fand es erstaunlich, dass jemand, der halt eben eigentlich auf Hip-Hop steht, sich so eine Nummer aussucht und die hat er wirklich performt, als ob es keinen Morgen gäbe. Und hat mir auch wieder gezeigt, was für eine großartige Band eigentlich The Police ist und deshalb habe ich einen sehr, sehr guten Draht zu dieser Nummer.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur letzten halben Stunde mit Henning Wieland und wir hören Fink. Er sieht sie an. Das waren Fink, er sieht sie an. Henning Wieland ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn von H-Blocks, der Band, die jetzt ruht. Ja, Sie kennen ihn von den Söhnen Mannheims, über die wir in dieser ganzen Sendung noch gar nicht gesprochen haben. Es ist sicherlich auch
meine Schuld. Ich bin schockiert.
Und Sie kennen ihn unter Umständen, wenn Ihr Kind bei Ihnen durchsetzen durfte, bitte, bitte, bitte The Voice Kids zu gucken. Das war dann doch dieses, man darf es sagen, Erfolgsformat in Sat.1 und Pro7, The Voice of Germany für Kinder. The Voice Kids mit Lena Meyer-Landrut noch in der Jury und in der ersten Tim Bensko.
Wir verstehen uns eher als Coaches. Also
nicht als Jury. Daran sieht man ja.
Siehste? Das ist ein großer Unterschied. Und das Schöne an der Sendung ist ja, dass wir nicht den Star von morgen suchen, sondern einfach nur zeigen wollen, welches Potenzial es gesanglich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum gibt. Und das ist bei den ersten beiden Sendungen auch ganz gut. Hat ganz gut funktioniert.
Das ist unfassbar. Ich habe mir die beiden Erwachsenensendungen angeguckt und war schon so fasziniert, dass es überhaupt noch Leute gibt, die durch dieses Aufrufraster fallen und sich nicht bislang seit 1000 Jahren für irgendeine Castingshow beworben haben. Erstens. Das heißt, dass man da immer noch Leute findet, die sagen, ja, ach, eigentlich wollte ich gar nicht. Und dann hat mein Bruder gesagt, ruf doch mal an. Und dann sind das Juwelen. Also wenn ich diese Sendungen sehe, auch teilweise diese Battles, wo dann zwei Menschen gegeneinander singen, zwei Künstler, wo wirklich auch Leute auf Augenhöhe bestellt werden und man denkt, ich könnte mir jede Woche eine Sendung angucken, in der immer wieder diese Leute auftauchen. Ich finde die so gut. Und dann gibt es auch noch Kinder, die so talentiert sind. Das hat nichts mit dieser Mini-Playback-Show von früher zu tun,
natürlich
die manche
nicht.
Ja noch kennen. Ne?
Nee, also neben der Tatsache, dass halt eben diese Stühle sich umdrehen und dass man erstmal nur auf die Stimme sich konzentriert und dass tatsächlich halt eben Leute, die auch selber eine Karriere als Sänger oder Sängerin hinter sich haben oder noch mittendrin stecken, dort halt eben als Coaches fungieren, ist es halt eben so, dass der große Erfolgsfaktor dieser Sendung oder dieses Formates ist, dass die Talente tatsächlich gesucht werden. Das ist nicht einfach nur ein Casting, das trägt natürlich auch dazu bei, aber es gibt tatsächlich zig Talent-Scouts, die durch Deutschland, Österreich und die Schweiz fahren und sich dort anschauen, was es halt eben für Talente gibt. Und das macht das Format, glaube ich, auch sehr, sehr stark aus.
Jetzt verrat uns doch mal, was macht ihr Coaches und was machen die anderen? Wen gibt's da noch? Also der Fernsehzuschauer bleibt so ein bisschen in dem Glauben oder was er sieht als Einspielfilm ist, dass ihr euch trefft mit den Talents und dass ihr dann sagt, so, und ich möchte jetzt, dass Gabi und Roman zusammensitzen und singen und ein bisschen so. Und dann gibt es kurze Einspielfilme über die jeweiligen, man nennt sie wahrscheinlich Characters dann in dem Moment. Man lernt die also ein bisschen kennen. Inwieweit könnt ihr euch denn intensiv mit denen beschäftigen? Was macht ihr?
Also ich bin natürlich der Teamkapitän, sag ich mal, für das Team Henning und kann so ein bisschen die Philosophie und die Politik dieses Teams halt eben bestimmen und das Gefühl, die Atmosphäre, die in diesem Team herrscht. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ich habe bestimmt ein Team von 6, 7 Leuten, die ich teilweise selber mitbringe oder dann eine Gesangslehrerin, die Tina, die einen sensationellen Job macht, die täglich mit den Talenten arbeitet. Dann gibt's auch einen Choreografen, also für jeden, der das möchte und Tanzschritte einstudieren möchte, kriegt man halt im Workshop oder in einem Workshop mitgeteilt, wie man auf der Bühne funktioniert, wie man auch im Fernsehen wirkt, wie man auf der Bühne wirkt und wie wichtig das ist, halt eben die Spannung zu halten, auch wenn man das Gefühl hat, dass die Kamera einen gerade nicht beobachtet. Da gibt es halt wahnsinnig viele Dinge, die Talente da halt eben mitnehmen. Was für mich immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das Team komplett zusammengehört, dass keiner das Gefühl hat, dass er in einen Konkurrenzkampf tritt. Und vor allem, dass es nicht darum geht, einen Superstar zu finden. Das ist das, was ich als allererstes halt eben auch allen Talenten immer mit auf den Weg gebe, dass wir versuchen, halt eben Erfahrungen zu verschenken und keinen Plattenvertrag. Und ich glaube, das hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich ist es jedem Coach halt eben überlassen, wie viel Zeit er investieren möchte, um sich mit seinen Talenten zu befassen. Aber ich habe eigentlich regelmäßig mindestens einmal die Woche auch noch mit den meisten meiner Talente vom letzten und von diesem Jahr immer noch Kontakt.
Die haben auch beide gewonnen. Also deine Teams haben jeweils gewonnen. Glückwunsch. Wärst du jemand gewesen, dem das damals gut getan hätte? Vielleicht mit 9 oder mit 10?
Nee, ich hätte sowas auch nie gemacht. Das ist auch nicht mal, also das wäre nie Teil meines Plans gewesen. Also für mich war es immer schon wichtig, mich auf eine gewisse Art und Weise selber auszudrücken. Das heißt, in erster Linie nicht durch das Handwerk Gesang auf mich aufmerksam zu machen, sondern eher durch das, was ich halt eben ausdrücken will. Ich brauchte ein Ventil und nicht keine Plattform.
Denn was wäre passiert, wenn dieses Ventil nicht da gewesen wäre?
Ja, ist eine gute Frage. Vielleicht wäre ich dann vielleicht wäre ich dann Banker oder Versicherungskaufmann geworden.
Ach so, du wärst eher, also es kann ja sein, dass du, ich wäre durchgeknallt, aber du wärst eher langweiliger geworden, wenn du dieses Ventil nicht bekommen hättest. Also das Ventil hat jetzt sozusagen auch nochmal Luft gemacht, Druck gemacht.
Nee, dafür ist ein Ventil ja da.
Ich dachte, dass es entnimmt, dass es den Druck rausnimmt, hätte ich jetzt.
Also ja,
hätte ich
das tut es ja auch. Vor allem insofern, als dass ich nach über 40 Jahren immer noch den Mut habe, halt eben meine Träume zu verfolgen. Und das ist eigentlich das größte Glück, was ich in meinem Leben erfahren darf, dass ich halt eben nicht erstmal eine Ausbildung machen musste und erstmal studieren musste oder irgendwie etwas, um eine sichere Existenz zu haben, um dann mit 60 mir ein Segelboot kaufen zu können.
Aber du hast dir einen Bulli gekauft, ne?
Den habe ich von Xavier geschenkt bekommen.
Ah, von Xavier. So, einen aufgerüschten, wie nennen sich die, T2 oder
ja,
so?
Genau.
Damit hast du deine Hochzeitsreise gemacht, finde ich ja sehr interessant.
Das ist auch sehr entschleunigend, wenn man mit 80 km Höchstgeschwindigkeit von Rügen bis nach Formentera fährt.
Aber wie war das denn für dich als gerade mal 18-Jährigen, glaube ich, als du so viel Erfolg hattest? Also du hattest eine eigene Wohnung, du hattest ja ihr hattet gleich einen Plattenvertrag mit den H-Blocks. Und ihr habt, glaube ich, das erste Album über 750.000 Mal verkauft.
Ja.
Leute kampierten vor deiner Wohnung. Es gab wahnsinnig viel Fanpost. Denn die E-Mail war noch sozusagen, war schon erfunden, aber...
Nee, war es noch nicht. Also 96, glaube ich.
96.
Die E-Mail war mit Sicherheit
erfunden. Ja, aber ist ja ganz egal, die Leute haben sich noch die Mühe gemacht zu schreiben. Aber jetzt mal ohne Quatsch, also das heißt, du bist ein Junge, der nie ein Star werden wollte, aber was ist dann passiert? Wolltest du doch ein Star werden?
Ich wollte auf jeden Fall immer Aufmerksamkeit haben. Das ist schon, also auf dem Schulhof habe ich auch immer extra laut geschrien, damit die Leute mich angucken. Aber ich wusste nicht ganz genau, warum ich wollte, dass die Leute mich angucken. Und also mit Star hat das nicht unbedingt viel zu tun, aber ich brauchte auf jeden Fall Aufmerksamkeit.
Hat sich das denn geändert? Würde man dir jetzt die Bühne nehmen? Würdest du dich dann wieder irgendwo hinstellen und ein bisschen lauter reden als die anderen?
Ja, glaube ich schon. Also ich habe das gelernt, etwas besser zu fokussieren, aber nach wie vor höre ich mich selber gerne reden.
Gut, also dann korrigiere ich mich. Du hast den Erfolg dir gewünscht und dieses im Mittelpunkt stehen. Und trotzdem ist es ja als dann 20-Jähriger oder 19-Jähriger eine ungewöhnliche Situation. Da freut man sich sicherlich. Also ich weiß, dass ihr hattet einmal... so ein Konzert Rock am Ring vor 350.000 Leuten.
Das hatten wir auch, das war aber nicht Rock am Ring, aber es gab einen entscheidenden Moment 1995, als Marek Lieberberg uns dann halt eben zu Rock am Ring eingeladen hat. Wir waren zu dem Zeitpunkt, haben wir jedes Jahr 150, 200 Konzerte gespielt im Jahr. Und wir hatten wir hatten nicht mal Zeit, einen Fernseher anzuschalten, um zu gucken, ob unser Video auf Viva oder MTV läuft. Und hatten aber die ganzen Konzerte vor dem großen Erfolg halt eben schon gebucht. Und das heißt, wir haben in Jugendzentren oder in kleinen Clubs gespielt und waren dann plötzlich halt eben auf der großen Bühne vor 80.000 Leuten. Wir haben auch mal in Polen vor 500.000 Menschen gespielt. Aber das war so der erste richtig große Auftritt, wo wir dann gemerkt haben, welche Macht halt eben auch von der Bühne, aber auch von 80.000 Menschen ausgehen kann. Und das war auch ein sehr, sehr entscheidender Moment, der mich sehr, sehr geprägt hat, weil ich gemerkt habe, dass es auch mit Emotionen nicht immer einfach nur bergauf gehen kann, sondern dass es da auch Momente gibt, wo dann einfach Ende der Fahnenstange ist. Und das war für mich definitiv auch Rock am Ring 95.
Wo man doch aber gerade sagen würde, das ist doch dann sowas wie der Zenit, den man sich vorstellen kann. Ist es so gewesen, dass du gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr zu toppen? Hat dich das so traurig gemacht oder was war das?
Ja, also ich bin von der Bühne runtergekommen und habe bestimmt eine halbe Stunde lang nur geheult. Weil es natürlich eine tierische Anspannung war, aber auch, weil, was willst du danach noch machen? Das ist, also kannst natürlich viel Geld verdienen oder Drogen nehmen oder halt eben jeden Abend in Puff gehen, keine Ahnung was, oder nur noch Champagner saufen und Gänsestopfleber essen, was nicht das Allerschlimmste wäre. Aber es gibt dieses Gefühl, kann man einfach nicht mehr, das kann man nicht mehr multiplizieren. Da hört es dann halt eben irgendwann auf. Und dann ist es wichtig, halt eben dieses Ventil dann einfach auch mal in eine andere Richtung zu öffnen.
Ist dir ja offenbar gelungen. In der Zeit davor, wenn du dich da selbst kennengelernt hättest, sagen wir mal von in der Zeit zwischen 19 und 28 oder 29, hättest du dir gefallen? Also hättest du gedacht, der ist okay, oder hättest du gedacht, nee?
Ja, ich glaube, dass...
Warst du ein sympathischer Typ in der Zeit? Würdest du das heute so sehen? Also ich meine, weil wenn jemand wahnsinnig viel Erfolg hat, so schnell...
Ich war natürlich auch, also das ist, gehört auch zu dieser Art von Erfolg und Aufmerksamkeit dazu. Wenn ein junger Mensch wie ich damals halt eben solche Aufmerksamkeit bekommt, dann muss man erstmal abheben und kann froh sein, dass man, wenn man wieder runterfällt, auf die Füße fällt. Und das war bei mir, glaube ich, der Fall. Und es gab schon ein großes Maß an Arroganz und ich musste dieses Gefühl ja irgendwie kompensieren. Wir waren in der ganzen Welt unterwegs und wenn ich nach Hause kam und meinen Kumpels erzählt habe, irgendwie, ich habe gerade...
Mit den Black Eyed Peas zum Beispiel performt, die haben bei uns im Background gesungen, was ja auch wirklich so war in Miami.
Ja, ja, also mehrfach, also in Miami, in New York, das war natürlich auch legendär, oder mit Eminem Basketball spielen und mit Suicidal Tendencies halt eben oder Pennywise abends am Barbecue stehen. Das kann natürlich jemand, der gerade Abitur gemacht hat und jeden Tag in die Uni läuft, nur schwer nachvollziehen. Also da gibt es wenig Menschen, mit denen man diese Erfahrung teilen kann.
Die Söhne Mannheims. Und danach sprechen wir bitte auch über die Söhne Mannheims. Das kann doch nicht sein, dass du hier rausläufst. Wir thematisieren das gar nicht. Der Song, für den du dich entschieden hast, heißt Geh davon aus.
Geh davon aus.
Geh davon aus, die Söhne Mannheims. Also tatsächlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, zwei Extreme. H-Blocks ist eine ganz andere Art von Musik als die Musik der Söhne Mannheims. Und auch inhaltlich würde man es wahrscheinlich irgendwie anders verorten mit einer anderen Art von Philosophie. Da ist das schon wieder zu viel hineingedacht.
Glaube ich schon. Also die Söhne Mannheims sind ein Kollektiv von 13 Musikern, die Musik sehr, sehr stark in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation stellen. Und bei H-Blocks war es tatsächlich 4, 5 Jungs, die einfach nur Gas geben wollten und über die Musik dann halt eben auch trotz unterschiedlicher Charaktere dann so zusammengefunden haben. Aber die Söhne sind schon, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich.
Dein erster Kontakt entstand im Jahr 2000. Dann gab es im Rahmen eines Kirchentages 2003 ein Gespräch mit dem musikalischen Direktor, so habe ich es. Und dann hast du auch bei diesem, mein Name ist Mensch, das ist ja vielen ein Begriff, hast du schon mitgesungen, ne?
Genau, das war, ich hatte gerade einen Song in Heidelberg aufgenommen und Michael Herberger rief mich dann an und fragte, ob ich nicht Lust hätte, im Studio der Söhne vorbeizukommen. Und dann bin ich da vorbeigefahren, dann saßen die da wie die Orgelpfeifen und haben mir dann den Song vorgespielt, Rio Reiser, Tribute-Album. Und ich hatte vorher schon mal Komm Schlaf bei mir aufgenommen. Und deshalb hatte ich natürlich sofort Bock, irgendwie das zu machen. Und dann haben wir den Song aufgenommen. Und danach haben mich Xavier und Michael dann gefragt, ob ich Lust hätte, Teil der Söhne Mannheims zu werden. Das habe ich natürlich erstmal als einen großen Scherz aufgefasst.
Kennst du die Soundtürmer?
Die Soundtürmer?
Ja.
Nee.
Das heißt, die Söhne und Töchter Mannheims, weil es ab dem nächsten Jahr auch Frauen gibt, die in die Band aufgenommen werden. Wusstest du, hat das Xavier nicht mit dir?
Hat er nicht thematisiert, nee, aber aus gutem Grund wahrscheinlich.
Könntet ihr euch das vorstellen oder muss das eine Jungsband bleiben?
Das muss eine Jungsband bleiben. Also das ist, ich glaube, siehst du, aber bei ABBA hat es ja auch nicht funktioniert.
Was ist denn das jetzt? Wie kommst du jetzt auf ABBA?
Da sind ja Männer und Frauen.
Du willst, dass ich nur noch mal sage, dass du aussiehst wie der sehr junge Benny,
absolut.
Oder?
Das liegt an meiner Polunder-Politik heute Morgen. Nee, das ist schon, ich glaube, dass man, dass Männer halt eben auch Angst haben vor Frauen, natürlich zu bleiben und die Wahrheit zu sagen. Und bei den Söhnen sind die Texte schon sehr, sehr wichtig und da würde eine Frau wahrscheinlich viel zu viel Ablenkung schaffen, könnte ich mir vorstellen.
Also geht es wirklich auch um so ein Nacktmachen, dass Männern unter Männern leichter fällt, also das Seelische sich entkleiden?
In vielen Beziehungen glaube ich ja. Hm. Also das hat ja auch was mit Schwäche zeigen zu tun und aus welchen Gründen auch immer haben Männer ein Problem damit, speziell vor Frauen Schwächen zu zeigen.
Kannst du mir mal Zion nochmal erklären, weil alle oder 4 von 5 Alben der Söhne Mannheims haben was mit Zion zu tun. Also diesem biblischen, ich glaube sogar alttestamentarischen Begriff. Es gibt immer so Wortspiele. Ein Album heißt Zion, das zweite heißt, oder Neues. dann It's On und jetzt das aktuelle heißt
Elysion.
Elysion, mhm. Ne?
Kann ich dir nicht sagen, wirklich. Also ich bin zwar Professor für gefährliches Halbwissen, aber bevor ich anfange, den Begriff Zion zu definieren, das wäre mir dann doch zu unangenehm. Aber tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, halt eben mit diesem Begriff, also Xavier ist ja eh ein Wortspieler und der auch diese Art von Sprache halt eben, glaube ich, eine Zeit lang sehr stark bevorzugt hat. Und aus Zion wurde dann halt eben, das wurde dann erstmal rückwärts gelesen. Neues passt natürlich halt eben in so ein musikalisches Umfeld auch ganz gut.
Zoni könnte man noch machen.
Ja, genau. Du kannst dir vorstellen, dass wir fast alle Wortspiele schon durch haben. Aber ja, ich glaube, das hat sich jetzt auch, glaube ich, erstmal erledigt.
Das ist ja, also ich bin wirklich nicht schlau geworden. Ist es der Berg, die Burg, König David? Ich habe wirklich versucht, weil ich so dachte, das weiß jeder Mensch, ich habe das doch. Und im Reggae spielt ja King Zion auch eine Rolle und so weiter, ja. Und das Zionistische im Judentum und so weiter. Also es ist mir nicht gelungen, das irgendwie zu schnallen, tatsächlich. Es zu begreifen.
Ich könnte es auch nicht sagen. Also
vielleicht, aber wir haben ja so kluge Hörer. Ich kann das dann zwar nicht auflösen, weil dies ja die letzte Sendung vor der Sommerpause ist.
Das können wir dann nach dem Sommer machen.
Und wenn ich in diesem Sommer irgendwas ganz Besonderes erlebe und abhaue und nie wiederkomme, dann wird das die letzte Sendung ever sein.
Aber das wird ja nicht passieren.
Dann bist du, weißt du doch nicht.
Doch, ich mache ja meinen Radiosender in der Karibik erst nächstes Jahr auf.
Da werde ich nämlich Musikdirektorin, hat er mir schon versprochen. Gut, aber es kann ja immer irgendwas sein. Mensch, irgendwas kann doch immer sein.
Der Himmel könnte uns auf den Kopf fallen.
Du, weißt du was? Vorgestern hatte ich meinen ersten Fahrradunfall. Mit einem anderen Fahrradfahrer gefahren. Es ist uns beiden Gott sei Dank sehr wenig passiert. Wir hatten Glück. Gestern hatte ich einen Autounfall.
Du fährst auch eine Gazelle, ne? Oder,
ein dickes Hollandrad, ja, das stimmt, aber der andere nicht.
Den sollte man sich jetzt mal angucken.
Wir hatten Glück. Und einen Tag später ist mir jemand hinten im Auto draufgefahren. Ich im Auto, Gott sei Dank auch. Er im Auto, so. Und vorhin wäre fast Ellie überfahren worden.
Ach Quatsch.
Ja, und was ist das für eine Zeit? Wer weiß, ob ich nach der Sommerpause wiederkomme? Da kann so viel passieren.
Wenn bisher nichts passiert ist, glaube ich, Klopf auf Holz, wird das auch nicht mehr passieren.
Wir haben dir gesagt, du sollst nicht auf diesen Tisch hier schlagen während der Sendung.
Ich auch nicht. Das ist für die Hörer. Ellie war das.
Okay, die Zeit ist um. Unsere Zeit ist um. Gibt es noch etwas, worauf wir hinweisen sollen, wollen?
Auf jeden Fall. Ich wünsche euch allen einen tollen Sonntag.
Ach so, okay.
Ganz besonders dir.
Ah, danke. Pass auf dich auf, muss ich was. Ja. Take care. Das finde ich ja eigentlich sehr schön an diesen amerikanischen Verabschiedungen. Take care finde ich eigentlich wirklich sehr gut.
Take it easy könnte man auch sagen.
Nee, finde ich scheiße, ist schmierig.
Ist aber auch easy. Amerikanisch.
Ja, aber take care finde ich schön. Also passen Sie auf sich auf. Nicht nur heute, sondern den ganzen Sommer lang. Wir hören uns dann irgendwie Ende August, glaube ich, wieder. Mitte, Ende August. Dann gibt es auch das Live-Parkfest. Dann kommen Sie ja wohl hoffentlich auch. Du kannst auch gerne kommen. Und wir enden mit Tupac
Shakur.
Ja, auch schon tot, Mensch. Siehst du, ja. Das kann so schnell gehen. How do you want it? Tschüss.
Sehr gerne, ciao.
Radio 1. Hörbar Rust.